Schönen guten Morgen auch von mir. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe aus dem Matthäusevangelium und kommen heute zu einer sehr, sehr bekannten Stelle, zu einem bekannten Abschnitt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man einen bekannten Textabschnitt hat oder wenn man eine bekannte Geschichte hört, mir geht es oft so, dass ich zumindest unbewusst, teilweise auch bewusst ein bisschen abschalte. Kenne ich schon, habe ich schon oft gehört, was gibt es da Neues? Aber ich hoffe und bete, dass es heute nicht so ist. Wir kommen heute zum Text über den reichen Jüngling, der Jesus begegnet. Vielleicht denkst du jetzt, naja, reich bin ich nicht und jung, naja, ist relativ. Aber lass uns auf das hören, was Gottes Wort uns dazu sagen hat, wie Gott uns Gottes Wort unser durch diesen Text wieder ermutigen, aber auch herausfordern will, Jesus wirklich nachzufolgen, mit Jesus zu leben und für ihn zu leben. Und da hat uns dieser Text wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Und ich lese zu Beginn aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 19, die Verse 16 bis 30, lese ich uns vor. Und da heißt es: Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Entgegnete Jesus: Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Mann. Jesus antwortete: Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte: Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Daraufhin sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt: Ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Also der Text, der steht jetzt im Anschluss an den Text, wo Jesus die Kinder segnet, wo Kinder zu Jesus gebracht werden, wo die Jünger eigentlich ziemlich ärgerlich reagieren und ein bisschen verhindern wollen, dass die Kinder zu Jesus gebracht haben. Die haben damals nicht viel gegolten, die störten nur. Aber wo Jesus klargemacht hat, wie wertvoll, wie wichtig ihm die Kinder sind, wie wichtig die Kinder Gott sind und welche Rolle sie für Gott spielen im Vergleich zur Gesellschaft damals. Und heute haben wir jetzt ein bisschen einen Gegensatz. Da kommt jetzt ein junger, ein reicher. In der Parallelstelle zu Lukas sehen wir auch, dass er ein sehr angesehener Mann war zu Jesus. Das ist ein Mann, der hat zu was gebracht. Der hat was erreicht in seinem Leben. Der hat Reichtum. Der war auch sehr gelehrt in der Schrift. Der war wahrscheinlich sehr fromm oder war sehr fromm, wie wir nachher sehen werden. Und war sicher ein Mann, wo Leute auf ihn aufgesehen haben. Ja, vielleicht sogar ein Mann, der eigentlich alles erreicht hat, was man sich damals gewünscht hat. Vielleicht auch alles erreicht hat, was man sich heute wünscht. Wenn man sagt, ja, Reichtum, Ansehen, Die Leute haben aufgesehen zu ihm. Was fehlt? Aber dieser Mann hatte ganz, ganz tief in sich drin die absolute Gewissheit, es fehlt ihm etwas. Es fehlt ihm etwas Wesentliches. Und so kommt er jetzt zu Jesus und nennt ihn zuerst Meister oder Lehrer. Und dann fragt er ihn, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist ganz, ganz eine entscheidende Frage, wenn nicht die entscheidendste Frage überhaupt. Dass man sich ehrlich fragt, wie schaut es mit meinem Leben aus, was das Leben nach dem Tod betrifft? Wie schaut es mit meiner Ewigkeit aus? Das ist eine Frage, es wird vor allem bei uns in Europa, in Österreich, wird das ja oft ausgeblendet. Wenn ich tot bin, bin ich tot, dann ist alles vorbei. Oder was danach kommt, weiß man nicht. Warum jetzt schon drüber nachdenken? Aber eigentlich haben wir in uns drin, haben wir Menschen die Gewissheit, es kommt noch was danach. Da muss es mehr geben als 70, 80 Jahre auf dieser Erde dann begraben werden und das war's. Es steht auch schon im Alten Testament, dass Gott die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt hat. Also das ist tief, tief in uns drinnen. Und wir alle stellen uns auch die Frage, was ist es, was unser Leben ausfüllt? Was ist der Sinn in unserem Leben? Wozu leben wir? Wofür leben wir? Wenn dich heute wer fragen würde, wozu lebst du? Warum bist du hier auf dieser Erde? Was ist der Sinn deines Lebens? Wie investierst du deine Zeit? Wie investierst du dein ganzes Leben? Wofür lebst du? Das ist ganz eine entscheidende Frage, die sich viele, viele Menschen stellen. Und gerade bei uns, in unseren Wohlstandsländern, wo man eigentlich alles haben kann, da sehen wir eben nicht, dass die Menschen, wer weiß wie, zufrieden und erfüllt und ausgeglichen sind, sondern trotz allem Wohlstand und allem Reichtum sind viele Menschen innerlich leer, auf der Suche nach dem wahren Leben. Schon die Toten Hosen haben damals gesungen, warum werde ich nicht satt? Oder auch, nichts bleibt für die Ewigkeit, wie die alten Rocker unter uns wissen. Die haben auch die Frage gestellt, wir haben alles. Wir haben Ruhm, wir haben Reichtum, wir haben Ansehen. Garagen stehen voller Autos, die größten Villen, Partys Ende nie. Aber wir werden nicht satt. Und alles von dem, was wir haben, bleibt nichts für die Ewigkeit. Wenn wir sterben, alles vorbei. Und so kommt dieser Mann eben mit dieser so wichtigen Frage zu Jesus und damit auch genau zur richtigen Person. Und ich würde mir das wünschen, dass viel, viel mehr Leute auch in Österreich wieder ganz neu diese Frage stellen. Wie bekomme ich ewiges Leben? Was muss ich tun dafür? Die Frage, was muss ich tun dafür, zeigt eben, was war das religiöse Denken damals, was ist auch religiöses Denken heute. Das ist das, was jede Religion bestimmt. Ich muss etwas tun. Und wenn ich genug Gutes getan habe, wenn ich die Regeln, die Gebote genug befolgt habe, dann werde ich belohnt dafür. Wie wir sehen werden, das widerspricht dem Evangelium, wie wir wissen. Aber das war jetzt die Frage, die ihn beschäftigt hat. Jesus antwortet, wie so oft, mit einer Gegenfrage. Also Jesus hat die Leute immer wieder herausgefordert dadurch, dass er auch eine Gegenfrage gestellt hat. Und da fragt er jetzt einmal, warum fragst du mich? Was gut ist nur einer. Und dieser griechische Begriff, der dafür gut verwendet wird, das meint wesensmäßig gut. Also da geht es jetzt nicht um gute Taten, sondern da geht es vom Wesen her, vom Herzen, von der Art her. Wer ist gut? Und da sagt Jesus, gut ist nur einer. Kein Mensch ist gut, egal wie bemüht, egal wie fromm, egal wie religiös, egal wie nächstenliebend wir probieren zu leben. Niemand von uns ist gut. Das ist jetzt nicht unbedingt die attraktivste Botschaft, das möchten wir heute schon gar nicht hören. Schuld, Sünde, das sind alles Begriffe, mit denen möchte man nicht wirklich was anfangen. Da wird eher dann vermittelt, ja, wir Menschen, eigentlich sind wir ja ganz gut. Wir hatten vielleicht einen unglücklichen Start ins Leben und viele, viele Kindheitserfahrungen, die uns dann so und so geprägt haben. Mag ja stimmen und hat sicher auch seine Berechtigung. Aber die Bibel ist ganz deutlich, kein Mensch ist gut. Gut ist nur Gott. Das ist ein bisschen ein Hinweis auch darauf, dass Jesus auch sagt, ja, wer er ist. Ich meine, der Mann kommt zu Jesus und fragt ihn, guter Meister. Aber dann gibt Jesus auch doch eher überraschende oder für uns überraschende Antwort. Er sagt, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Das kann jetzt ein bisschen verwirrend wirken. Ja, wie? Wir wissen, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Wir können nichts, absolut gar nichts dafür tun, dass wir gerettet werden. Warum sagt Jesus jetzt zu diesem Mann, er soll die Gebote halten und dann wird er gerettet werden? Die Gebote sind vor allem auch dazu da, dass sie uns einen Spiegel vor Augen halten, dass sie uns zeigen, wer wir wirklich sind, dass sie uns auch zeigen, ja, wir schaffen es nicht, wir scheitern daran. Und der junge Mann, der fragt dann nach, Jesus, welche Gebote meinst du? Das ist eine berechtigte Frage. Damals gab es nicht nur, unter Anführungszeichen, die Gebote im Alten Testament. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben dazu noch ganz, ganz viele andere Gebote und Gesetze erlassen, um wirklich zu gewährleisten, dass die Leute fromm und gerecht leben und nicht gegen Gottes Gebote verstoßen. Und jetzt möchte er wissen, ja Jesus, welche Gebote meinst du denn? Und Jesus zählt dann einige Gebote aus den 10 Geboten auf, eben keinen Mord begehen, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen und die Mitmenschen lieben. Und wenn du das tust, dann wirst du gerettet praktisch. Und jetzt kommt ganz eine überraschende Antwort vom jungen Mann. Der hat dann gesagt, alle diese Gebote habe ich befolgt. Braucht einiges an Selbstbewusstsein, dass jemand das von sich selber sagen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich könnte es nicht sagen, ich kann das nicht von mir sagen, dass ich alle Gebote Gottes regelmäßig befolge und das alles mache. Aber die Bibel sagt, schafft kein Mensch. Wir können es mal probieren, das ist ein interessanter Versuch, einmal zu sagen, okay, die nächste Woche, nein, ist übertrieben, morgen, nein, Sonntag, heute. Sonntag ist ein guter Tag, heute befolge ich einmal alle Gebote. Also ich schaffe es nicht bis zum Mittagessen, aber der junge Mann, der war überzeugt, das habe ich gemacht. Ich befolge die Gebote, was fehlt mir noch? Und diese Frage, was fehlt mir noch, ist auch wieder eine typisch religiöse Frage. Denn egal von welcher Religion, ob das jetzt die Muslime im Islam sind, ob das Hinduisten sind, ob das Buddhisten sind, leider auch oft in der christlichen Religion, egal ob jetzt orthodox oder katholisch, wie auch immer, du weißt nie, ob es genug ist. Habe ich genug gebetet? Habe ich genug gespendet? Habe ich heilig genug gelebt? War ich oft genug in der Kirche oder was auch immer? Im Islam ist es ja ganz, ganz klar so. Am Ende deines Lebens gibt es die Waage beim Gericht und dann wird geschaut, gut gegen schlecht, gute Taten gegen schlechte Taten. Und vielleicht, wenn du gut genug warst, wirst du gerettet. Und die Juden damals, die haben genauso gedacht, dass es eben dieses Gericht geben wird, wo dann abgewogen wird. Und der junge Mann, der stellt ihm jetzt diese entscheidende Frage, was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch, damit ich dieses ewige Leben dann auch wirklich bekomme? Und Jesus antwortet ihm und sagt, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast, gibst den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Zunächst einmal fordert Jesus diesen Mann dann auf, vollkommen zu sein. Es ist auch wieder etwas, wo wir schlucken und sagen, was heißt das? Keiner. Wir wissen ja, keiner ist vollkommen. Warum sagt Jesus jetzt zu diesem Mann, wenn du vollkommen sein willst? In der Bergpredigt hat Jesus den Jüngern auch schon gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also das ist eine Messlatte, die ist, wissen wir, ist absolut unerreichbar. Warum sagt Jesus das? Weil er jetzt mehr und mehr dazu führen will, ihm eben zu zeigen, er alleine, er schafft das nicht. Für ihn als Menschen ist es unmöglich. Wie wir zuerst auch in einem der Lieder gesungen haben, nur durch Christus kann man so leben. Ich kann es nicht, ja? Nur Christus in mir. Und hier sagt Jesus eben auch, er soll vollkommen sein. Und dann spricht er jetzt etwas an, das macht Jesus auch oft, weil er die Menschen ja gekannt hat, er hat in die Herzen der Menschen geschaut und er hat genau gewusst bei diesem jungen Mann, was ist das Wichtigste, das Wesentliche in seinem Leben? Was ist es, was bei diesem jungen Mann verhindert, dass er wirklich mit Jesus lebt? Und da sagt er ihm eben, verkaufe alles, was du hast und gib den Reichtum den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und das ist auch wiederum etwas, wo Jesus ja bereits in der Bergpredigt darauf hingewiesen hat, Matthäus 6, die Verse 19 bis 21. wo er sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Hier auf der Erde, da könnt ihr so reich werden, wie ihr wollt, aber das ist alles absolut vergänglich. Sobald ihr sterbt, ist es vorbei. Ihr könnt nichts, absolut gar nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, wie es so schön heißt. Gibt's nichts. Ja? Wir können uns alle Reichtümer aufhäufen. Und das kommt in der Bibel ja oft vor, gerade in dem Evangelium kommt es oft vor und Jesus spricht es immer wieder klar an. Eine Geschichte von diesem reichen Kornbauern, der eine Scheune nach der anderen füllt und eine Scheune nach der anderen dazu baut, damit er seinen ganzen Reichtum irgendwo unterkriegt. Und dann sagt Gott zu ihm, du Narr, du wirst morgen sterben, du hast absolut nichts davon. Alles das, warum sonst? Du hast in die Reichtümer hier investiert, du hast Scheune um Scheune gebaut und alle Reichtümer angehäuft, aber es bringt dir gar nichts. Und so spricht Jesus das jetzt hier auch an, diesen Reichtum des Mannes, und sagt ihm eben klar, er soll jetzt alles verkaufen und den Armen geben. Damit sagt Jesus nicht, wer seinen ganzen Reichtum verkauft und den Armen spendet, der wird gerettet werden. Das wäre jetzt eine Fehldeutung dessen, was Jesus hier sagt. Es hat es in der Kirchengeschichte auch immer wieder gegeben, dass reiche Leute ihre Schätze verkauft haben und zu Einsiedlermönchen geworden sind, die dann ja, getrennt von der Welt ihr Leben geführt haben. Aber darum geht es hier nicht. Natürlich sagt die Bibel viel darüber, dass wir von unserem Reichtum abgeben sollen, dass zur Nachfolge Fürsorge für die Armen dazugehört, dass Diakonie dazugehört, dass Spenden dazugehört. Dass es nicht sein kann, wenn ich sage, ich liebe Jesus, dass es mir egal ist, wie es den Menschen draußen geht. Da findet man in der Bibel ganz, ganz viel, das ist klar. Jesus sagt es ja auch nicht nur zu diesem Jüngling, sondern er sagt ja auch zu den Jüngern, verkauft, was ihr habt und gebt es den Armen. Also das gilt ja auch genereller. Aber es geht nicht darum, sich dadurch die Ewigkeit zu verdienen, sondern es geht, wie da bei dem letzten Teil vom Vers, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das hat Jesus gesehen bei diesem Jüngling. Er hat klar erkannt, du bist gut unterwegs. Ja, in der Parallelstelle dazu im Lukas lesen wir davon, dass Jesus diesen jungen Mann lieb gewonnen hat. Und dass er gesagt hat, du bist nahe dran, du hast es fast, aber im Endeffekt hängst du an deinem Reichtum. Im Endeffekt geht es dir vor allem um dein eigenes Leben, um deine Karriere, um deinen Luxus und nicht um Gott zuerst. Und da hat Jesus immer wieder klar herausgefordert, Matthäus 6, 33, es soll euch zuerst um das Reich Gottes gehen, dann wird euch das Übrige dazugetan werden. Oder in Matthäus 6, Vers 24, die ganz, ganz klare Aussage von Jesus, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also da bringt Jesus absolut auf den Punkt und sagt ihm klar, du kannst nicht für beides leben. Du kannst nicht für deinen Reichtum leben und für Gott. Du musst dich entscheiden. Und das spricht Jesus in den Evangelien immer und immer wieder an. Dass er eben klar hinterfragt, für was leben die Menschen wirklich? Und das fragt er auch uns heute. Natürlich können wir jetzt sagen, okay, da geht es um die wirklich reichen Menschen. Aber weltweit betrachtet, liebe Leute, sind wir alle reich. Da können wir nicht auf andere deuten und sagen, der Pool des Nachbarn ist noch ein bisschen größer wie meiner. Na, da geht es um uns, da geht es um jeden. Dass wir ehrlich die Frage stellen, wofür leben wir? Und ja, Pastor hat einmal gesagt, am Kontostand kann man sehr gut, oder am eigenen Konto und den Kontoauszügen kann man sehr gut feststellen, wofür leben wir, wofür geben wir unser Geld aus, wofür investieren wir es. Wie setzen wir das, was Jesus uns gegeben hat, ein? Und da geht es jetzt nicht nur ums Geld, sondern es geht generell um das, was uns Jesus gegeben hat. Unsere Zeit, unser Körper, auch unser Geld, wofür investieren wir uns? Leben wir zuerst für Gottes Reich, wie es Jesus sagt, oder leben wir für uns? Und das ist so wichtig, dass wir das im Kopf haben, weil Jesus sagt zu dem Jüngling dann, wenn du das gemacht hast, dann folge mir nach. Und was meint Nachfolge? Für die Juden damals war es klar, die haben verstanden, was ist ein Nachfolger? Nachfolger war jemand, der hat sein eigenes Leben jetzt erstmal zurückgestellt, der ist mit diesem Rabbi, hat er zusammengelebt. Der ist mit dem Rabbi herumgezogen, der hat dem Rabbi gedient, der hat von ihm gelernt, der hat sein ganzes Leben mit diesem Rabbi verbracht. Und Ziel davon war, dass er immer mehr wird wie der Rabbi. Dass er praktisch zu einer Kopie oder bessere Kopie wie der Rabbi wird. Dass er immer mehr lernt, okay, wie lebt der, was macht er, was tut der und dass er das umsetzt. Und Jesus sagt im Neuen Testament, in den Evangelien sagt er sehr, sehr viel über Nachfolge. Und da sagt er durchaus Sachen, die ziemlich radikal sind, würde ich jetzt mal sagen, wo ich persönlich oft gedacht habe, meint Jesus wirklich, was er da sagt? Muss man das so sehen? Einfach mal ein paar Beispiele. In Lukas 14, Vers 33 sagt Jesus, darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Also Jesus sagt hier ziemlich eine heftige Aussage. Der William MacDonald, bekannter Prediger und Autor von vielen, vielen Büchern, der hat zu dem Satz einmal gesagt, das ist wahrscheinlich der unbequemste Vers der ganzen Bibel. Weil Jesus genau das meint, was er da sagt. Wenn ich Jesu Jünger sein will, wenn ich für Jesus leben will, dann muss ich bereit sein, dass ich allem entsage, dass ich alles lasse, dass ich mich von allem trenne. Und wenn ich nicht bereit dazu bin, wenn mir andere Dinge wichtiger sind, dann kann ich gar nicht ein Jünger von Jesus sein. Oder Lukas 9, 23 bis 24, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Auch wieder sehr herausfordernd, dass wir uns ehrlich die Frage stellen, wofür lebe ich? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Ganz wichtig bei diesen Stellen ist aber, es geht hier nicht darum, dass wir durch eigene Leistung ein möglichst asketisches Leben für Jesus führen. Dass wir probieren, mit radikaler Nachfolge das ewige Leben zu erreichen. Das schafft man nicht. Kein Mensch kann das. Worum geht es dann? Und das haben wir zuerst wieder gesungen, dass Christus in uns lebt und durch uns lebt. Und da gibt es eine Stelle, die bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. 2. Korinther, die Verse 5, 14 bis 15. Da schreibt Paulus, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Also zunächst einmal sagt Paulus, alles, was er macht, warum er sich einsetzt für das Evangelium, warum er sich einsetzt, Menschen zu dienen, Gemeinden zu gründen, Menschen im Glauben zu unterstützen. Das ist nicht eigene Frömmigkeit, der Wunsch, selbst gerecht zu werden oder sonst irgendetwas, sondern was ihn antreibt, ist die Liebe Christi, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wenn wir Gottes Kinder sind und die Liebe Christi durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, dann soll das die Auswirkung haben, dass wir ganz für Jesus leben. Paulus sagt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Der alte Mensch ist tot, sagt die Bibel. Unser Ego eigentlich ist das gestorben, der alte Mensch hat eigentlich abgedankt. Und das ist eigentlich das, was bei der Taufe auch gefeiert wird, ja, woran gedacht wird. Der alte Mensch stirbt, wird untergetaucht, der neue Mensch mit Jesus verbunden, beginnt dieses neue Leben. Und dann ist so interessant, wie Paulus eben sagt, ja, Jesus ist für alle gestorben. Wir wissen es, er hat am Kreuz alles gegeben, aus Liebe zu uns hat er mit seinem eigenen Leben bezahlt, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Aber hier schreibt Paulus nicht, damit wir alle sicher in den Himmel kommen. Ja, das gehört dazu. Aber wie begründet es Paulus da in dem Vers? Da sagt er, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. Jesus ist für mich gestorben und hat mich freigekauft, damit ich jetzt nicht mehr der Sünde diene, damit ich nicht mehr dem Teufel diene, damit ich nicht mehr der Welt diene, sondern damit ich ein gerechtes Leben führe, damit ich für Gott lebe, damit ich fürs Reich Gottes lebe. Nicht aus eigener Kraft, ganz, ganz wichtig, sondern Jesus möchte in mir sein Leben führen. Jesus möchte mich immer mehr umgestalten, umformen. So wie damals die Jünger dem Rabbi nachgefolgt sind, der hat sie geprägt, der hat sie umgestaltet. So möchte Jesus das mit uns machen. Und im ersten Johannesbrief steht, wer von sich sagt, er sei mit ihm, also mit Jesus verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist das, was Christsein ausmacht. So leben, wie Jesus gelebt hat. Logisch ist wieder etwas, das kann niemand von uns machen. Niemand kann sagen, ich lebe wie Jesus und das aus eigener Kraft schaffen. Aber Jesus sagt ganz, ganz oft, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Ihr sollt die Werke tun, die ich getan habe und noch größere Werke tun. Aber das Wesentliche ist wieder Jesus in mir. Und die Stelle haben wir vorher schon gehabt, die hat der Stefan schon vorgelesen. Galater 2, Vers 20, wo Paulus sagt, ich lebe, aber nun ich, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Nachfolge. Wahre Nachfolge ist, Jesus, leb du dein Leben in mir. Nimm du meinen Körper, nimm mein Geld, nimm meine Zeit, nimm alles und gebrauche es du, so wie du willst. Das ist Nachfolge. Das war der kurze Exkurs, weil bei uns geht Nachfolge oft ein bisschen unter. Für die Jünger damals, für die Leute damals war klar, was bedeutet es, wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach. Was haben die Jünger gemacht? Die haben alle stehen und liegen gelassen. Der Petrus, seine Fischerboote, der Matthäus, sein Geld und die Wechseltische und alles, die haben zusammengepackt und sind Jesus 100% nachgegangen. Aber bei uns, da ist es nicht mehr ganz so populär, würde ich jetzt mal sagen. Da ist wichtig, dass wir neu darüber nachdenken. Was bedeutet Nachfolge? Und jetzt schauen wir, der junge Mann, der hat gewusst, was Nachfolge ist, was ist seine Reaktion? Die Reaktion vom jungen Mann war, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg. Er hat die Einladung gehört von Jesus in die Nachfolge. Er hat genau verstanden, was meint Jesus damit, komm und folge mir nach. Aber dann hat er gesagt, nein, Jesus, das ist mir zu steil. Das mache ich nicht. Da bin ich nicht bereit dazu. Ich gebe da gerne einen Zehnten, ich gebe da keine Ahnung was, ich gehe gerne weiter in die Synagoge und in den Tempel. Aber jetzt alles weggeben, um dir nachzufolgen, das mache ich nicht. Das ist mir zu wichtig. Und davon lesen wir in den Evangelien leider oft, dass Leute zu Jesus kommen und ihm nachfolgen wollen. Und Jesus sagt ihnen klar, was Nachfolge bedeutet. Und immer wieder lesen wir davon, dass die Leute dann weggegangen sind. Der eine hat gesagt, ich muss mich um meine Familie kümmern. Der andere hat gerade geheiratet, der andere hat Ochsen gekauft, was auch immer. Es waren dann verschiedene Sachen, warum die Leute gesagt haben, geht nicht. Nachfolge, nein. Frommes Leben, Religion, ja. Nachfolge, nein. Und genauso sind aber wir heute herausgefordert, dass wir uns die Frage stellen, Jesus sagt, komm und folge mir nach. Verstehen wir, was Jesus damit meint und sagen wir wirklich von Herzen, ja Jesus, wir lieben dich. Wir wollen dir nachfolgen, koste es, was es wolle. Wir sind bereit, alles zu tun, was du von uns willst. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Frömmigkeit, sondern in der Verbindung mit dir. In der anderen Stelle, wie gesagt, im Lukas-Evangelium, da lesen wir davon, wie Jesus betroffen war, wegen dieser Entscheidung von dem jungen Mann. Jesus zwingt ihn nicht, er akzeptiert die Entscheidung. Wir wissen es nicht, vielleicht hat er später nochmal die Kurve gekratzt und ist Jesus doch nachgefolgt. Aber Jesus akzeptiert das Nein von dem Jünger, ein Jüngling. Jesus akzeptiert aber auch unser Nein, wenn wir sagen, nein, danke, ist zu steil für mich, wollen wir nicht. Er ist dann auch tief betroffen, aber Jesus spricht dann klar eben die Gefahr auch des Reichtums an, wo er zu den Jüngern dann sagt, für einen Reichen ist es schwer, ins Himmelreich zu kommen. Der Reichtum kann ein riesen Hindernis sein, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, aber vor allem, dass Menschen Jesus nachfolgen. Und Jesus sagt dann eben das Beispiel, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Theologen haben dann probiert, da rumzudüfteln, na, ist nicht das wirkliche Nadelöhr gemeint, da geht es um so ein kleines Tor und ein sportliches Kamel, das schafft es schon. Aber das hat Jesus nicht gemeint. Was Jesus sagen will, ist, es ist fast unmöglich, dass die Reichen ins Reich Gottes kommen. Und wir sehen das, dass gerade in den Gegenden, wo die Menschen arm sind, gibt es viele, die an Jesus glauben, an Gott glauben. Wo großer Reichtum ist, geht es leider sehr schnell, dass Leute glauben, für was brauche ich Gott? Ich habe alles, uns geht's gut, ich bin abgesichert. Ich habe mein Leben selber in der Hand. Der Reichtum kann schnell dazu führen, dass wir Gott nicht brauchen. Aber Jesus spricht nicht nur den Reichtum an. Er stellt jedem von uns die Frage, was ist es in meinem Leben, was mich daran hindert, Jesus nachzufolgen? Ist mein Geld? Ist meine Karriere? Sind es meine Hobbys, die leider so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass ich gar keine Zeit habe für die Nachfolge? Und da hat wiederum jemand, ich glaube, es war ja Willie McDonald, der gesagt hat, ob wir wirklich Jesus von Herzen nachfolgen, das erkennen wir daran, wenn wir in unseren Terminkalender schauen. Es geht nicht um Leistung. Noch einmal, ich muss das ganz, ganz oft sagen, weil sonst kommen wir bei dem Text ganz schnell dazu, du musst, darum geht es nicht. Es geht um die Frage, wie viel gebe ich Jesus? Sage Jesus, leb du dein Leben durch mich und ich möchte mein Leben so einsetzen, dass dir und deinem Reich gedient ist. Und ich möchte nicht meinen Terminkalender so vollpflastern mit anderen Verpflichtungen, dass ich gar keine Zeit für dich, für die Gemeinde, fürs Reich Gottes habe. Wie reagieren die Jünger? Die Jünger reagieren sehr, sehr bestürzt, geschockt praktisch und stellen die nächste ganz entscheidende Frage. Wer kann überhaupt gerettet werden, fragen sie. Und Jesus bringt es absolut auf den Punkt. Und da wollte er den Jüngling und die Jünger da genau dahin führen mit dem, was er gesagt hat. Bei den Menschen ist es komplett unmöglich. Kein Mensch kann sich selber retten. Kein Mensch kann einen anderen Menschen retten. Aber für Gott ist alles möglich. Und Gott kann in die Herzen der Menschen hineinlegen, dass eben nimmer der Reichtum, nimmer die Karriere, nimmer, was weiß ich, die Nummer eins im Leben ist, sondern dass wirklich Gott selbst die Nummer eins ist. Und da sind wir 100% auf Gott abhängig, von ihm abhängig. Dass er uns erfüllt, mit seiner Freude, mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit. Dass wir so ergriffen von ihm sind, dass ganz automatisch die logische Konsequenz ist, dass wir für Jesus leben. Nicht aus Selbstgerechtigkeit heraus, nicht aus religiösem Zwang heraus, sondern aus reiner Liebe und Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Dass er alles für uns gegeben hat, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Und dass wir dann eine Freude dran haben, wirklich zu sagen, ja Jesus, ich möchte dir zu 100% nachfolgen. Und der Petrus, der ergreift wieder das Wort, wie so oft für die Jünger, so wie der Frontman, und sagt, Jesus, das haben wir alles gemacht. Wir haben alles zurückgelassen, wir haben alles verlassen. Wie schaut's aus? Was kriegen wir jetzt? Ja, das ist eine absolut menschlich verständliche Frage. Was werden wir dafür bekommen? Das war für sie sicher nicht einfach, was sie da gemacht haben. Und Jesus hat dann eben gesagt, als Antwort, ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das betrifft jetzt einmal die 12 Apostel, die werden eine spezielle Belohnung bekommen. Wenn Jesus wiederkommen wird als König, als Herr und sein Reich aufrichtet, dann werden auch die 12 Jünger am Thron sitzen. Aber Jesus sagt generell für alle, die ihm nachfolgen, jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und das ewige Leben erhalten. Da könnt ihr nachher mit Peter Lamb reden als ja, Anlagenberater. Das zahlt sich aus. 100-fache Rendite in die Ewigkeit. Gell? Das sagt Jesus immer wieder. Er sagt, es kostet euch etwas. Es kostet euch etwas, mir nachzufolgen. Ihr werdet vielleicht die Familie verlassen müssen. Aber ihr bekommt jetzt schon neue Familie und werdet dann in der Ewigkeit belohnt werden. Und das sagt Jesus immer und immer wieder. Jesus betont nicht vor allem den Verzicht. Sorry, wenn das Hettel darüber gekommen ist. Er sagt nicht vor allem, gib das weg und trenn dich von dem und lass das sein. Jesus möchte herausfordern und möchte sagen, investiere dein Leben, dass es Auswirkungen in die Ewigkeit hat. Investiere dein Leben nicht so, dass du all deine Kraft, all deine Energie, all deine Zeit, all dein Geld in etwas investierst, was weg ist, wenn du stirbst, sondern investiere dein Leben und alles, was du hast, dass es Auswirkungen hat auf die Ewigkeit. Und zum Schluss sagt er dann noch, Entschuldige, bitte nicht ans Druck, aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Das sehen wir in der Bibel, vor allem im Neuen Testament auch immer wieder, dass es bei Gott umgedreht ist. Dass die Reichen, die Mächtigen, diejenigen, die jetzt oben stehen, dass das dann oft leider diejenigen sind, die doch auf alles gesetzt haben und ihren Lohn schon bekommen haben. Dagegen diejenigen, die verachtet sind. Paulus sagt, wir als Nachfolger, wir als Apostel, wir sind die Allerverachtetsten. Wo Paulus genau beschreibt, wie sie als Nachfolger Jesus behandelt worden sind. Wenn wir schauen, wie Jesus selber behandelt worden ist, er hat alles aufgegeben, wie ist er von den Menschen behandelt worden, verachtet, verspottet, ans Kreuz geschlagen. Wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen wird, der wird das Gleiche erleben, der wird auch verfolgt werden, der wird Bedrückung erfahren. Wo wir heute wissen, dass viele, viele unserer Geschwister aus den unterschiedlichen Ländern wie Afghanistan, Iran, Syrien, Ägypten, wo auch immer, die genau das erleben, wo sie wissen, ja, Jesus nachfolgen kostet mich alles. Jesus nachfolgen bedeutet, meine Familie zu verlassen, bedeutet vielleicht, ins Gefängnis zu kommen, umgebracht zu werden. Und da sagt Jesus eben, diejenigen, die werden belohnt werden. Es geht nicht um eigene Leistung, aber es geht, dass einfach das Menschen sind, die gesagt haben, ja, du bist die Nummer eins in meinem Leben und unser Wunsch ist es, dass wir unser ganzes Leben dir hingeben. Und das wünsche ich einfach mir, das wünsche ich jedem von uns, dass wir anders antworten wie der reiche Jüngling, sondern dass wir Freude haben, wirklich zu sagen, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist, danke, dass du alles für mich gegeben hast. Ich möchte, dass du dein Leben in mir lebst. Ich möchte wirklich für dich leben und dich zur Nummer eins machen. Dass wir echt dafür beten. Und ich bin mir sicher, es gibt keinen Menschen, der diese Entscheidung getroffen hat, der sie bereut hat. Amen.